Drei Männer unterhalten sich. Gibt's Gott trotz Terror? Ein Blogbeitrag von Mandy, gelesen von Colin. Mandy fragt, könnt ihr eigentlich an Gott glauben, während ihr die Tagesschau guckt? Ich weiß es nicht, ich fühle mich ohnmächtig und gucke gar keine Nachrichten mehr, die machen mich einfach nur fertig. Ändern kann ich ja eh nichts. Ich glaube an Gott, kann aber gut verstehen, dass man mit ihm ins Hadern kommt. Mir kommen die Tränen, wenn ich diese Zustände sehe. Ich habe mit Gott abgeschlossen. Was für ein, wenn es ihn doch gibt, was ich allerdings nicht glaube. Es existiert keine heile Welt und somit kein liebender Gott. So einfach ist das. Mandy schreibt weiter, kann ich gut nachvollziehen. Sorry, doch ich verstehe die Leute einfach nicht, die von einem liebenden und gütigen Gott labern. Der IS hat schon tausende Menschen in Syrien brutal abgeschlachtet, Frauen vergewaltigt, Kinder zu Soldaten ausgebildet, Homosexuelle hingerichtet, ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht. Oder auch die Terrorgruppe in Nigeria, die ganze Dörfer niederbrennt, Menschen ermordet oder in die Sklaverei und Prostitution zwingt. Vergiss nicht die Zustände in Nordkorea, in der Ostukraine, den Arabischen Emiraten, dem Iran, dem Mittleren Osten. Das ist grausam, macht mich auch traurig, dass die Menschen, die in friedlichen und reichen Ländern leben, dennoch häufig unzufrieden sind und deprimiert. Naja, vielleicht, weil das eh nur eine Frage der Zeit ist. Gab ja auch schon einen Anschlag in Berlin. Das war bestimmt erst der Anfang. Und wenn man bedenkt, dass immer wieder Attentätern rechtzeitig das Handwerk gelegt wurde. Zum Glück. Jetzt mal ehrlich, wie kannst du an Gott glauben? Ich will dich nicht anmachen, sondern es einfach nur verstehen. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Theologen Jürgen Moltmann gehört. Er ist jetzt 91 Jahre alt und war als Jugendlicher in britischer Kriegsgefangenschaft. Er erlebte mit 17 Jahren, wie sein Freund neben ihm von einer Splitterbombe in Fetzen zerrissen wurde. Er selbst überlebte wie durch ein Wunder mit leichten Verletzungen. Das war der Moment, in dem er zum ersten Mal nach Gott schrie. Seine Frage war nicht, warum lässt Gott das zu, sondern seine Frage war, mein Gott, wo bist du? Und damit fing sein Suchen nach Gott an. Später als Erwachsener ging er der Frage nach, ob man nach Auschwitz überhaupt an Gott glauben kann. Dahinter steht sicherlich auch die Frage, wie kann Gott zulassen, dass Millionen Menschen jüdischen Glaubens grausam ermordet wurden? Schließlich ist in der Bibel immer wieder die Rede davon, dass Israel das Volk ist, das Gott ganz besonders liebt. Und zu welcher Antwort kam er? Er kam zu keiner klaren Antwort. Doch ihm wurde klar, dass wir immer wieder nach Antworten ringen müssen. Jede Generation neu. Naja, das ist jetzt echt zufriedenstellend und erklärt alles. Na gut, schloss mit der Ironie. Das ist ganz und gar nicht zufriedenstellend. Leider. Er bekehrte sich mitten im Krieg. Bla, bla. Sorry, aber ich kann es nicht mehr hören. Respekt vor dem Mann, keine Frage. Dass er in dieser harten Zeit zum Glauben kam, kann ich zwar nicht nachvollziehen, finde ich aber bewundernswert. Doch sowas ist eine Seltenheit und wird von Christen immer wieder verzweifelt drangezogen, wenn man eine Antwort sucht, weshalb der liebe Gott so einen Horror zulässt. Vielleicht findet man die Antwort auf die großen Fragen des Lebens auch eher in Erfahrungsberichten als in Lehrtexten. Es gibt ein Buch von Elie Wiesel, der als 15-jähriger Gefangener in Auschwitz war. Das Buch heißt »Die Nacht«. Darin schreibt er über seine schrecklichen Erfahrungen im Krieg. Bis zum Krieg hatte er an Gott geglaubt und nach dem Holocaust stellte er die Existenz von Gott in Frage. Er schreibt, er verstehe den Holocaust weder mit noch ohne Gott. Und vielleicht muss man das einfach so stehen lassen. Ja, vielleicht. Er beschreibt im Buch, wie er eines Tages zusehen muss, wie ein Junge erhängt wird, weil er ein Stück Brot gestohlen hat. Jemand aus der Menge fragt plötzlich, wo ist Gott? Und Eddie denkt, er stirbt dort am Galgen. Wisst ihr, schreibt Mandy weiter, mir sagt diese innere Antwort, da stirbt für ihn Gott, der solches Leid zulässt. Und es ist ja auch Gott, der mitstirbt in diesem Jungen. Gott hat unendlich mitgelitten in dieser furchtbaren und grausamen Zeit. Vielleicht tut er das auch heute noch in Syrien, im Nahen Osten. Sicher, im Hebräer 13, Vers 8 heißt es, Gott bleibt derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ach, irgendwo reicht mir das. Er ist Gott, er hat alles in der Hand. Fingerschnipp, Frieden. Ja, doch auch wir Menschen haben ein Mitbestimmungsrecht. Auch wir haben Hände, mit denen wir Gutes und auch Böses tun können. Es gibt entsetzliches Leid in der Welt. Das erlebt leider jede Generation. Bei Adam und Eva angefangen. Bei Kain und Abel geht's weiter. Und dann die Geschichte mit dem Turmbau zu Babel, die den Größenwahn des Menschen ganz gut beschreibt. Heute geht's der Erde nicht wirklich besser oder schlechter als zu biblischen Zeiten. Und die sogenannte Theodizee-Frage, weshalb Gott das zulässt, gibt es quasi, solange es die Menschheit gibt. Jo Leute, jetzt kommt wieder die Sache mit der Erbsünde. Nicht Gott bewirkt das Leid, sondern die Menschen. Die sind von Kindheit an böse und so weiter. Es steht in 1. Mose Vers 6, 5. Okay, ich gebe zu, ich habe eben Google befragt. Vielleicht weiß Google ja eine zufriedenstellende Antwort auf die Topfrage des Abends. Nein, ich fürchte nicht. Wisst ihr, wir könnten uns jeden Tag um diese Frage drehen und zu keiner zufriedenstellenden Antwort kommen. Ja, verdammt, es gibt Elend, Schmerzen und Tod. Und das tut richtig weh. Doch ich glaube, dass diese Welt eben nicht ewig so bestehen wird. Ja, komm, tröste uns. Wäre ja auch eine bescheidene Vorstellung, wenn alles so bleibt, wie es ist und das in alle Ewigkeit oder bis wir uns endlich alle gegenseitig weggebombt haben. Ich sehe die Menschen als Haushalterinnen und Haushalter Gottes. Meinetwegen streiche das letzte Wort aus dem Satz. Meinen Glauben dränge ich dir nicht auf. Egal, was wir nun glauben, wir sind verantwortlich, uns nach bestem Wissen und Gewissen einzubringen. Und das tun wir weder mit einer Anti-Haltung und einem immer und immer wieder Schimpfen auf Gott, komischerweise tun das oft die, die eh nicht an ihn glauben, noch mit einer Weltflucht. Haltung. Bomben werden vermutlich immer fliegen. Doch wir können in unserem Umfeld aktiv werden. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass wir Flüchtlingen mit Ablehnung und sogar Hass entgegentreten und dann, oh Wunder, uns wundern, dass es immer mehr Gewalt gibt. Gerade bei den Jugendlichen. Gewalt schreit nach Liebe. Ja, mich schreckt das immer wieder total ab, wenn ich besonders bei Christen mitbekomme, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Es sind tausende Menschen geflohen, die so viel Elend erlebt haben, dass man nur noch kotzen könnte. An einer Kirche bei uns in der Nähe steht in Großbuchstaben folgender Spruch über der Tür. Unterdrückt nicht die Fremden, die bei euch im Land leben, sondern behandelt sie genau wie euresgleichen. Jeder von euch soll seinen fremden Mitbürger lieben wie sich selbst. 3. Mose 19, Vers 33. Ich hoffe, die leben das auch. Bei uns lebt eine muslimische und auch eine christliche Familie im Haus. Während die Kinder zusammen im Sandkasten spielen, sitzen die Erwachsenen drumherum und unterhalten sich. Ganz normal. Juden, Muslime und Menschen ohne Religion können in Frieden miteinander leben. Es bricht nicht überall gleich Religionskrieg aus. Ich möchte nicht runterspielen, dass es auch hier in Deutschland immer wieder Gewalt gibt und besonders Muslime auf Christen losgehen. Doch es liegt vieles an uns selbst. Wenn ich den Muslim in meinem Haus verachte, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn er eines Tages abdreht. Das muss man sich mal vorstellen. Alles kaputt in der Heimat, keine Kohle mehr, wie weit weg in einem fremden Land, anderer Kultur. Du sprichst die Sprache nicht, keine Familie, keine Freunde und dann so eine Ablehnung. Selbst wenn jemand schon auf Krawall gebürstet ist, ist Liebe die einzige Waffe, die Menschen zu verändern. Auch wenn wir drei nicht auf einen Nenner kommen, lasst uns gemeinsam in Frieden leben und die Ansicht des anderen respektieren. Sonst wird das alles noch anstrengender. Wisst ihr, man sollte in allem, was man glaubt, beweglich bleiben und nicht stur und verbissen werden. Das ist die Kunst des Lebens. Und nur dann ist es möglich, Andersdenkende und Andersglaubende zu akzeptieren und zu respektieren, sie zu lieben wie sich selbst. Wann immer ihr über mich sprecht, bin ich bei euch. Über dich? Über mich? P.S. Hier noch zwei Links. Unter dem einen kannst du ein interessantes Interview mit Jürgen Moltmann lesen. Jürgen Moltmann hat keinen Gott im Himmel. Unter dem zweiten Link ein interessanter Artikel meiner Freundin Nicole Schenderlein. Krankheit, Krieg und Katastrophen. Wo ist Gott in all dem Leid?